Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Christian Wieröhl und mir gegenüber sitzt diese Woche ausnahmsweise mal nicht Horst von Butler, sondern Julia Groth. Ich verzichte jetzt mal darauf, den Howie Carpendale zu machen und Hello Again zu singen, sondern sag einfach, Julia, schön, dass du wieder da bist zum zweiten Mal hier im Podcast.
Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Ich hätte mich jetzt natürlich sehr gefreut, dich singen zu hören, aber ich freue mich auch so, hier zu sein.
Nein. Horst hatte das Vergnügen schon ein paar Mal und er macht dann relativ schnell Timeout, weil die Absprungquoten dann einfach zu hoch sind. Julia, du bist stellvertretende Ressortleiterin Finanzen und Immobilien bei der Wirtschaftswoche, schreibst über alles, was mit Geldanlage, Vorsorge und Aktionärsrechten zu tun hat und zusammen mit deinen Kollegen Frank Doll, Anton Riedel, der auch schon mal hier zu Gast war, und Jan-Lukas Schmidt bist du vorletzte Woche am Vorabend der Invest ausgezeichnet worden, und zwar mit dem Journalistenpreis des Bundesverbands Strukturierte Wertpapiere. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben uns gefreut.
Strukturierte Wertpapiere, also Zertifikate, Optionsscheine. Ist das was du auch selber kaufst?
Ich muss zugeben, nein. Die sind mir dann doch ein bisschen zu komplex. Da bin ich auch einfach zu faul für. Wir schreiben da ehrlich gesagt auch nicht ständig drüber, weil das eben recht spezielle Papiere sind. Wir stellen da hin und wieder mal eine eher konservative Absicherungsstrategie mit vor. Aber ich selber habe eher so ein klassisches Core-Satellite-Portfolio.
Okay, was hast du denn für einen Kern?
Mein Kern sind ein paar solide ETFs und meine spekulativen Satelliten sind 4 Rohstoffbumsbuden aus Kanada.
Ja, über diese sogenannten Rohstoffbumsbuden sprechen wir auch noch. Da hatten Horst und ich ja letzte Woche schon über Kupfer gesprochen und diesen vielleicht Mega-Merger von BHP und Anglo American. Aber es gibt eben nicht nur diese Giganten, sondern auch eine ganze Menge Glücksritter im Rohstoffsektor. Und in diese schummrige Ecke hast du dich also vorgewagt. Wie lange bist du da jetzt aktiv bei diesen Rohstoffbumsbuden?
Seit Dezember und ehe mir jetzt im Nachgang wieder Leute E-Mail schreiben und mich fragen, ob ich eigentlich noch alle Latten am Zaun habe, ich habe diese Aktien nicht gekauft, weil ich mir davon tatsächlich irgendwas verspreche, sondern da war so die vage Idee, mal was drüber zu schreiben, über diesen Quatsch des Kapitalmarkts und das dann quasi am lebenden Modell durchzudeklinieren. Das können wir hier gleich auch ein bisschen machen.
Ja, Journalismus mit Skin in the Game, das gucken wir uns gleich mal an. Dazu hast du uns was zu essen mitgebracht und zwar mal nicht Nestlé und General Mills, sondern einen eher unbekannten Nahrungsmittelhersteller aus den USA.
Genau, Conagra Brands, wie bei allen US-Werten spricht man die eigentlich so aus? Wie würdest du die aussprechen?
Ich weiß es nicht. Ich werde regelmäßig korrigiert von Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ich irgendwas falsch ausgesprochen habe. Aber ich denke mir immer, naja, die Amis, die versuchen jetzt auch nicht Köln zu sagen, sondern die sagen einfach Cologne. Und insofern würde ich sagen, Conagra Brands ist völlig okay.
Ja, ne? Du sprichst ja mit der Frau, die hartnäckig Diageo sagt und nicht Diageo.
Deswegen ja, ich finde auch Diageo. Ja, finde ich auch, ne? Und dann kommen wir ja nicht um ein Thema rum, das uns quasi vom Kalender aufgezwungen wird. Sell in May, die alte Börsenregel, nach der man im Mai verkaufen soll. Wir gucken mal, was da dran ist, was es mit Börsenweisheiten so generell auf sich hat. Aber zunächst müssen wir kurz über die Quartalssaison sprechen. Jetzt, wo neben den Big Techs auch viele Industrieunternehmen ihre Q1-Zahlen vorgelegt haben.
Das Ganze sehen.
Ja, Big Tech-Zahlen waren insgesamt recht erfreulich, außer bei Meta gab es direkt nach Veröffentlichung gleich ein paar Prozent Kursgewinn, sogar bei Apple, obwohl oder weil die iCompany wenig mehr zu melden hatte als Financial Engineering. Es gibt ein bisschen mehr Dividende, vor allem knallt man aber Geld raus für das, was man am liebsten kauft. Nein, nein, nicht irgendwelche Firmen, sondern die eigenen Aktien. 110 Milliarden. Dollar Rekordaktienrückkauf bei Apple. Wie siehst du das, Julia?
Ich sehe das so ein bisschen zwiespältig. Also ähnlich wie du, würde ich jetzt mal sagen, habe ich hier so rausgehört. Aktienrückkäufe sind natürlich immer schön für Aktionäre, schaffen Mehrwert, dazu dann die etwas höhere Dividende. Aber man muss sich natürlich dann schon fragen, ob das jetzt einfach so eine Art Beruhigungspille für Aktionäre auch sein soll, weil die Zahlen jetzt nicht so berauschend waren und die Wachstumsaussichten ja auch schon länger nicht so fantastisch sind. Warren Buffett hat, glaube ich, auch jetzt Apple deutlich gestutzt. Ne? Er hatte ja eine Riesenposition. Ich glaube, 17%, meine ich, hat er da verkauft. Korrigiere mich.
Ja, so ein Sechstel hat er mal in den Markt gegeben und hat dann gleich in Omaha auf der Hauptversammlung gesagt, das ist aber eines der tollsten Unternehmen, die er sich überhaupt vorstellen kann. Also das Ganze gleich mal wieder gerade gerückt. War das so die übliche Kosmetik oder glaubst du, da steckt wirklich was drin, dass er sagt, naja, man muss da mal ein bisschen vorsichtiger sein?
Also ich würde sagen, wenn ich ein Unternehmen für das Tollste der Welt halte, dann verkaufe ich das eher nicht. Andererseits, ja, schwer zu sagen, das war halt schon wirklich eine sehr große Position. Jeder mal ein bisschen zu stutzen kann jetzt auch nicht schaden und muss kein Warnsignal sein. Ich persönlich, ich habe, wie gesagt, ETFs im Depot, da ist natürlich Apple auch dick drin. Da jetzt noch mehr reinzukaufen, würde ich persönlich jetzt nicht tun. Ja, ein bisschen warten, bis sie mal wieder was Geiles auf den Markt bringen, oder?
Tja, also das Virtual Reality Set, diese Brille, mit der man dann aussieht wie Puck die Stubenfliege 2.0, das verkauft sich ja wohl nicht so gut, war aber jetzt auch nicht zu erwarten, dass das ein Massenmarkt wird. Aber vielleicht the next big thing in the making. Ansonsten natürlich an der Stelle nochmal der Hinweis, weil es ja immer wieder heißt, ja, Warren Buffett hat 40-50% des Vermögens in Apple. Das gilt natürlich nur für den gelisteten Teil der Beteiligungen. Wenn man alles andere, was die Bilanzsumme von Berkshire noch ausmacht, dazu rechnet, also die Eisenbahn, das Rückversicherungsgeschäft sowie die vielen, vielen sonstigen Beteiligungen, die ja auch in den Energiebereich reingehen, in den Immobilienbereich, viele Mittelständler, dann sind die Quoten da deutlich geringer. Er ist also nicht der Hasardeur, als der er manchen vorkommt. Aber ist Berkshire Hathaway eine Aktie, wo du sagen würdest, ach, wenn ich jetzt keinen ETF hätte, wäre das was, was ich mir so statt eines S&P 500 ins Depot legen würde?
Ich finde solche Vergleiche immer so ein bisschen schräg. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Ist halt ein sehr breit diversifiziertes Unternehmen. Es ist sicher auch ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Aber eine einzelne Aktie ist einfach nicht dasselbe wie ein ETF, allein schon wegen dieses Status eines ETFs als Sondervermögen. Nicht, dass ich glauben würde, Berkshire fällt jetzt morgen auf null. Das wäre schon was, das wäre eine Nachricht. Aber man kann es einfach nicht vergleichen. Es ist auf jeden Fall eine gute Aktie, würde ich sagen. Und ich vermute, ich stehe mit dieser Meinung nicht ganz alleine da.
Nein, sicherlich nicht. Aber man hat natürlich ein Managementrisiko. Und gerade wenn es um den Übergang des Managements auf die nächste Generation geht, Greg Abel war ja sozusagen der Star der diesjährigen Veranstaltung in Omaha, der Nachfolger von Buffett, dann ist einfach das ein Thema, was man auf der Agenda haben sollte. Aber es gibt ja nicht nur Buffett und Big Techs, sondern auch noch andere Firmen, die Quartalszahlen vorgelegt haben. Und wenn man FactSet, dem Datendienstleister, glauben darf, dann sieht's bei denen so in der Breite ganz gut aus, zumindest in den USA. 4/5 der Unternehmen im S&P 500 haben inzwischen ihre Q1-Zahlen vorgelegt und 77% haben beim Gewinn positiv überrascht, beim Umsatz immerhin 61%. Allerdings darf man nicht vergessen, so besonders sind diese Zahlen nicht. Eigentlich ist das eher Standard, denn viele Unternehmen dämpfen ja vor den Earnings erstmals die Erwartungen der Analysten. Und wer das nicht getan hat, tja, den erwischt's dann unter Umständen an der Börse ziemlich deutlich. Vor allen Dingen, wenn dann die Prognose fürs Gesamtjahr nicht so aussieht, wie die Analysten das gerne hätten. Was waren so deine Highlights, Lowlights jetzt in den letzten Tagen bei den Quartalsberichten?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, da ich ja wenig auf Einzelaktien setze, ist das jetzt für mich ein bisschen schwer zu beantworten. Ich fand es einfach insgesamt überraschend, dass sich die Kurse oft komplett konträr entwickelt haben zu den Meldungen. Einerseits das ist natürlich klassisch, ne, dieses Sell on Good News, Buy on Bad News. Deswegen ist es wieder überraschend, dass Leute überrascht waren, dass dann gute Zahlen vermeldet wurden und der Kurs ging runter. Ich glaube, die größte Überraschung war eigentlich Tesla. Tesla bin ich überhaupt kein Fan von. Ich glaube, dass, also mal sehen, ob sie irgendwann mal was von den großen Sachen liefern, die immer so versprochen werden. Dass es da dann doch so hoch ging. Ich weiß nicht, wer da kauft und warum.
Bei uns in Berlin konnte man sich jetzt überzeugen am Wochenende, dass sie wirklich etwas ganz Großes liefern, denn der Cybertruck ist auf Europa-Tour und war 3 Tage in der Mall of Berlin und ich bin natürlich mit meinem Sohn hingegangen, denn er hat den Cybertruck ja schon seit 1,5 Jahren. Wir haben den mal durch Zufall glücklich irgendwo für 1,20 $ im Walmart erwischt in den USA als Hot Wheels Auto und er hat alle Teslas, er findet das ultra cool. Das Auto hat ihm natürlich auch gefallen, aber das Witzige ist, worauf achtet ein 7-Jähriger, wenn er zum ersten Mal ein solches Riesenmonstrum sieht? Seine Frage war, Papa, der hat ja gar keine Türgriffe. Worauf wir dann mal gefragt haben, ja, wie sieht denn das aus mit den Türgriffen? Dann erfahren haben, man macht das also per App oder hält eine Karte davor. Aber ich glaube, du erwartest größere Dinge als ein monströses Auto.
Ja, mal ehrlich, den kauft man doch nur, wenn man irgendwie so eine Mad Max-Fantasie am Laufen hat, oder? Vielleicht irre ich mich. Aber ja,
ich könnte meinen Sohn nicht damit zur Schule bringen. Das würde die Straße dort wahrscheinlich sprengen.
Aber lustig wär's.
Ja, auf jeden Fall. Und die Blicke wären grandios. Ansonsten meine Lowlights. Starbucks hat mich überrascht, dass sie so viel schwächer waren, als man vorher schon dachte. Sind ja auch im Kurs dann um ein Sechstel zurückgenommen worden. Aber die Zahlen waren wirklich so grottig, dass man sich wirklich fragt, ist da irgendwo auch auf dieser Marge, die in diesem Kaffee drin ist, jetzt mal ein Ende in Sicht? Bist du Starbucks-Trinkerin?
Ob ich Trinkerin bin? Nein, Starbucks-Trinkerin.
Nein, Starbucks-Trinkerin.
Ich kaufe da tatsächlich ganz gerne meinen Kaffee. Ich finde den lecker, aber sehr teuer. Und frag mich auch, wo die noch groß expandieren wollen. Die Getränke werden immer bizarrer. Hast du mal diesen im Herbst diesen Kürbislatte probiert? Den es seit einigen Jahren gibt? Tu es nicht.
Nein, ich mache sowas nicht. Ich bin da grundsätzlich auch überfordert bei Starbucks. Ich gehe da hin und sage, ich hätte gern einen Kaffee. Und dann fragen die Tall Grande Americano, Filterkaffee, blub, blub, blub. Und dann diesen Frozen Macadamia, Hazelnut und sowas. Nee, das ist alles nichts für mich. Also ich bin noch Generation Thermosflasche. Ja,
und find ich gut.
Der gute Filterkaffee oder weißt du, diese großen Dinger, die es früher auf dem Fahrfest gab. Ja, und dann drückt man oben drauf und unten kommt Kaffee raus, der schon 4 Stunden vorher gebrüht wurde. Ich fand das toll. Ansonsten, wir sehen, dass selbst Unternehmen, deren Zahlen über den Erwartungen waren, sich schwächer entwickeln können. Linde zum Beispiel, ja nicht mehr im DAX, tolle Q1-Zahlen vorgelegt, aber trotzdem 5% schwächer. Und das nur, weil man die Guidance für 2024 nicht erhöht hat, sondern den Korridor einfach nur ein bisschen enger gefasst hat, also auch nach oben die Bäume nicht in den Himmel wachsen sieht. Sehen wir da ein Zeichen, dass der Aktienmarkt sich insgesamt auf dünnem Eis bewegt, weil die Erwartungen doch zu hoch sind, beziehungsweise weil realwirtschaftlich vielleicht doch jetzt Bremsspuren sichtbar werden?
Ich möchte jetzt nicht zu denen gehören, die immer warnen und irgendwann sich damit so ein bisschen lächerlich machen, aber ich sehe das tatsächlich so. Ich meine, man darf natürlich nicht den Fehler machen zu sagen, wirtschaftlich läuft es jetzt nicht so, da muss es auch an der Börse schlecht laufen. Das hat man ja letztes Jahr gesehen, da lief der DAX ja wunderbar und die deutsche Wirtschaft eher nicht so. Aber ich finde, es ist mittlerweile doch, sind ganz schön hohe Erwartungen eingepreist. Und wenn die dann eben nicht so ganz erfüllt werden, wie du sagst, dann ist die Enttäuschung groß. Das heißt, also ich finde, dass das Abwärtspotenzial, das wird langsam doch ein bisschen größer als das Aufwärtspotenzial. Und irgendwann muss es sich ja eigentlich auch mal an der Börse bemerkbar machen, wenn es dann wirtschaftlich nicht so wahnsinnig gut läuft. Also ich würde jetzt zumindest ein bisschen vorsichtiger werden. Ne? Also jeder wird ja vorsichtiger auf die Art, die so zu seiner Strategie passt. Natürlich jetzt nicht in Panik alles rauswerfen. Aber so bei den richtigen Hype-Werten jetzt noch einsteigen, sollte man wahrscheinlich eher nicht machen. Oder wie siehst du das?
Aber als ETF-Investorin Sparpläne lässt du weiterlaufen oder versuchst du da zu optimieren?
Nee, optimieren macht Arbeit. Ich lasse das einfach so laufen.
Genau, der größte Feind eines guten Plans ist der bessere Plan, der vermeintlich bessere Plan. Es gibt ja viele, die dann immer versuchen, ja, ein bisschen, ich stoppe jetzt mal den Sparplan und erst, wenn es 10%, 15%, 20% runtergegangen ist, dann stocke ich all das wieder auf und dann mache ich den richtig großen Sparplan. Und da ist dann das Problem, macht man das dann wirklich, wenn es 20% runtergegangen ist? Oder hält man sich dann für so großartig, dass man sagt, hey, jetzt ist 20% runtergegangen. Da geht noch was. Ich warte noch mal 10% ab und hinterher laufen einem die Kurse wieder davon. Oder es geht eben nicht 10% oder 20% runter, zumindest nicht von dem Niveau, wo man jetzt ist. Aber Optimierung, da hast du ein Thema angesprochen und da sind wir gleich bei dem, was jetzt im Trend liegt.
Das liegt im Trend.
Julia, du bist Finanzjournalistin. Wir haben die zweite Maiwoche. Hast du denn schon den obligatorischen Artikel zur Börsenweisheit Sell in May geschrieben? Du weißt schon, diesen Artikel, den du vor 15 Jahren erstmals getextet hast und seitdem in jedem Wonnemonat mit einer neuen Überschrift und ein paar Zahlen wieder rauskramst.
Du willst mich jetzt ärgern, Christian, das merke ich schon. Ich glaube, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich mal vor so ungefähr 15 Jahren diesen obligatorischen Artikel geschrieben, aber ich hole ihn nicht jedes Jahr wieder hervor und bin auch sehr dankbar dafür, dass wir das hier bei der Wirtschaftswoche nicht tun. Wird ja irgendwann langweilig.
Ja, aber es gibt viele, die das tatsächlich machen. Es ist ja auch griffig und es ist ja so eine Skalierung, so eine Art journalistische Zweit-, Dritt-, Viert- und Fünftverwertung. Man kann es immer wieder rausholen. Ewig grüßt das Murmeltier. Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Er hat, glaube ich, Rolf Zukowski mal gesungen. Ja, irgendwie klingelt da was bei mir. Und ja, in der Tat, wir haben Saisonalität als durchaus interessantes Phänomen. Wenn wir mal schauen auf den MSCI World in Euro seit 1970, also 53 Jahre, dann stellen wir fest, dass Jahresanfang und Jahresende sowohl vom Durchschnitt als auch von der Quote der positiven Monate relativ gut laufen. Aber im Mai ist dann die Quote der positiven Monate nur noch 61%. Ne? Vorher sind wir bei 2/3 und drüber. Im Juni nur noch 50% und im September nur noch 37%. Nur 20 Mal war der September positiv. Und deswegen gibt's halt diese Regel, sell in May and go away, but remember to come back in September. Ist das irgendwie erklärbar für dich oder ist das was, wo du sagst, naja, das ist halt so ein Phänomen, aber darauf zu investieren, muss nicht sein.
Naja, da gibt's ja dann, ich habe ja in den letzten 15 Jahren auch diese Artikel dann gelesen, nicht wahr? Da gibt's ja immer dann die Erklärung, dass eben im Sommer weniger gehandelt wird. Und es gibt sicher Erklärungen für solche Muster. Aber danach zu handeln, scheint mir jetzt nicht die beste aller Ideen zu sein. War ein bisschen unterkomplex, oder?
Na, das ist ja eigentlich schön, unterkomplex. Ich meine, also ein ETF-Sparplan ist jetzt auch nicht komplex. Du hast ja gerade gesagt, du magst es gern, wenn es einfach ist. Aber hey, das hier ist einfach. Nur einmal im Jahr verkaufen und einmal kaufen und schon hat man eine fette Überrendite. Ich habe es dir mal angeguckt. Also wenn du Ende Mai immer ausgestiegen bist und Ende September wieder eingestiegen bist, hast du seit 1970 im MSCI World in Euro Net Total Return, also inklusive der Nettodividenden reinvestiert, eine Ver-78-Fachung hingekriegt. Mit dem Buy and Hold nur eine Ver-47-Fachung. Und das sogar noch ohne Zinsen, die es jetzt zumindest jetzt wieder gibt. Wäre ja eigentlich denn ein Argument, das zu machen, oder?
Naja, eben hast du das Argument gebracht, dass man solche Pläne dann auch gerne mal vergisst. Dann steigt man vielleicht erst im Dezember wieder ein. Und dann kommt ja bekanntermaßen die Jahresendrallye. Dann verpasst man davon vielleicht schon den Anfang, wenn es die denn jetzt überhaupt noch jedes Jahr gibt. Ich kenne da jetzt nicht die Statistik. Hast du bei deiner Berechnung dann auch die Kaufkosten?
Gibt's tatsächlich. Ja, das ist es. Das ist so das erste Thema, was mich davon abhält, das zu machen. Ja, also der jährliche Aus- und Wiedereinstieg, der kostet jetzt vielleicht beim Neo-Broker nicht mehr die Gebühren, die wir ja noch kennen von früher, wo du dann Mindestprovisionen hattest und sonst was und erstmal 25 Euro abdrücken musstest, damit du überhaupt handeln durftest. Aber du hast nach wie vor ein Spread. Ja, den musst du beim Kauf und Verkauf berücksichtigen. Es wird ja zwar eng gestellt, aber es gibt keinen Aussuchenkurs. Und was für mich noch ein viel wichtigeres Thema ist, du unterbrichst ja dadurch, dass du verkaufst und anschließend wieder kaufst, das Compounding. Ja, also wenn du von Oktober bis Ende Mai einen Kursgewinn erwirtschaftet hast, was ja der Normalfall ist, dann musst du diesen erstmal versteuern. Hast also bei der Wiederanlage Ende September, weil eben Abgeltungssteuer weggegangen ist, weniger Geld zur Verfügung, als du vorher erlöst hast. Und das ist ein Thema, was natürlich hier bei solchen Transaktionen, wie immer bei den Verkäufen, wenn man zu viel hin und her handelt, dann reinhaut. Das muss man erstmal aufholen.
Ja, und ich würde sagen, keiner von uns richtet ja sein Leben an Omas Weisheiten aus, oder vielleicht schon, aber vielleicht nicht an den Kalendersprüchen. Warum sollte man das dann bei der Geldanlage machen?
Ja, denke ich auch. Dazu kommt, dass dieser Effekt, diese Überrendite ziemlich stark getrieben ist von wenigen Jahren, 1990, 1998, 2001, 2002. Da hat man sich in dieser Investmentpause in den Sommermonaten tatsächlich Verluste jenseits der 20%-Grenze erspart. Aber in den letzten Jahren war der Effekt kaum noch messbar. Zwischen 2016 und 2023 hat man nur ein einziges Mal einen kleinen Vorsprung gehabt, das waren 6 Prozentpunkte in 2022. Also es hört sich einfach an, es mag auch schlüssige Erklärungen geben, aber irgendwie in der Umsetzung gibt es viele Stolpersteine und wenn man ein bisschen reingeht in die Zahlen, ist es dann nicht mehr so doll. Was dann zu der Frage überleitet, so Börsenweisheiten generell. Was denkst denn du so darüber? Gibt ja eine ganze Menge hier so. Never catch a falling knife. Ja. Hin und her macht Taschen leer. Ob long, ob short, das Geld ist fort. Was haben wir noch?
Uff, eine Menge. Ich habe mich gerade gefragt, ob irgendjemand mal so ein Kalenderdepot ins Leben gerufen hat, um das einfach mal so mit echtem Geld zu überprüfen. Wahrscheinlich schon. Es gibt nichts, was nicht.
Früher gab es mal ein Zertifikat darauf. Es gab mal tatsächlich von der ABN AMRO um die Jahrtausendwende aufgelegt ein sogenanntes DAX Best Seasons Zertifikat, das genau diese Investmentpause drin hatte. Das war natürlich eine tolle Sache, weil früher hattest du auch noch dieses steuerliche Thema, Zertifikat, da war dann alles drin, auch die Dividenden und dieser Verkauf und anschließend Neukauf, der spielte sich ja dann im Produkt ab, aber nicht auf Basis des Anlegers. Damals gab es auch noch die Spekulationsfrist. Und wir hatten die Jahre 2001, 2002, wo das super aussah. Aber da sind wir heute weit von entfernt. Aber generell Börsenweisheiten, können wir da was rausnehmen?
Da wären wir jetzt wieder bei Never Catch a Falling Knife, ne, wenn es dann noch nicht so lief. Also ich finde, also solche Weisheiten finde ich dann, die haben so die intellektuelle Qualität von sowas wie, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Also ist sicher irgendwie was dran, aber muss man jetzt, kann man auch anders sehen. Ganz interessant finde ich immer die Weisheiten von irgendwelchen sehr erfolgreichen Investoren. Buffett ist ja immer eine Quelle der Aphorismen, wobei ich mal gelesen habe, es ist nicht alles von ihm, was ihm zugeschrieben wird. Zum Beispiel, dass er Unternehmen mag, die ein Schinkensandwich führen könnte, hat er angeblich nicht gesagt.
Ich dachte immer nur, er hat mal gesagt, es müssen Unternehmen sein, die zur Not auch ein Idiot führen könnte, weil früher oder später genau das passiert.
Da weiß ich jetzt nicht, ob er nur das Schinken-Sandwich nicht erwähnt hat. Das finde ich eigentlich das Schönste daran. Aber eine andere Weisheit von Buffett, die gern zitiert wird, ist ja zum Beispiel, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Da würde man ihm jetzt natürlich im Kontext seiner Strategie zustimmen. Buffett ist ja Value-Investor, der sucht nach unterbewerteten Unternehmen. Natürlich kauft er keine Aktien, nur weil sie steigt. Aber auch das muss man dann eben in diesem Kontext betrachten. Man kann ja auch sagen, naja, es gibt ja den Momentum-Faktor und diverse Strategien da drauf, ne? Also die Theorie besagt, eine Aktie, die zuletzt besonders gut lief, wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest in der nächsten Zeit besonders gut laufen. Muss nicht so sein, kann aber funktionieren, ist halt nicht Buffett Strategie, aber muss deswegen nicht falsch sein. Oder was hältst du von der Momentum-Strategie?
Ja, es ist zumindest eine Strategie, die auch seit sie in freier Wildbahn verfügbar ist als ETF. 2014 kam der iShares MSCI World Momentum auf den Markt, immerhin mal eine Überrendite erwirtschaftet hat. Das sehen wir ja bei vielen Produkten, die eine Outperformance versprechen, dass es nicht funktioniert. Hier hat es funktioniert seit Auflegung 2014 230% plus, der MSCI World 180% plus. Das ist auf jeden Fall da. Die Überrendite basiert halt schon auch auf einer Übergewichtung dann von Tech. Immer dann, wenn Tech gut lief, und das war ja der lange, lange Trend, dann lief es auch beim Momentum gut. Momentum-Strategie war ja dann so 2022 zum Jahresende mal weitgehend raus aus Big Tech, war stark in Pharma und in Energiewerten. Also da hat es dann mal nicht so gut geklappt. Und erst jetzt, seit Tech wieder läuft, haben wir auch da wieder einen Vorsprung.
Das ist immer die Sache mit diesen Renditefaktoren, ne? Dass die nicht unbedingt immer funktionieren. Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Für mich wäre es schon wieder zu viel Arbeit, auch wenn es ETFs sind. Aber da muss man dann schon schauen, was funktioniert, in welchen Phasen. Mir hat mal ein Hedgefondsmanager gesagt, dass er ein großer Fan sei von der Low-Volatility-Strategie, die also auf Aktien mit niedriger Schwankungsbreite setzt. Ich habe das jetzt statistisch nicht nachgeprüft, fand das aber ganz interessant, dass er da wirklich drauf geschworen hat.
Wobei man da ja wieder aufpassen muss, welchen ETF man hat, denn bei den meisten Produkten, wo in Deutschland Low Volatility draufsteht, haben wir nicht einfach nur die Auswahl von Aktien, die eine niedrige Volatilität haben, sondern häufig ist das ja ein Minimum-Varianz-Ansatz, wo also eine komplexe Simulation dahinter steht, die dann Aktien so zusammenbastelt nach Markowitz, dass sie als Portfolio die geringste Volatilität haben. Das ist natürlich dann nicht sonderlich transparent, aber es ist ein Faktor, den man in sein Portfolio reinnehmen kann, wenn man sagt, ich möchte insgesamt Chance-Risiko etwas anders in Ausgleich bringen. Man sollte sich halt nicht wundern, wenn es dann an der Börse insgesamt richtig schön hochläuft und man selber steht da mit kurzen Hosen. Das war zum Beispiel in der zweiten Jahreshälfte 2020 so. Alle Märkte haben sich erholt, ne? Nur der Low Volatility Minimum Varianz Faktor war eigentlich festgetackert.
Ja, aber bei Markowitz wären wir wieder bei den Börsenweisheiten, ne? Also nicht alle Eier in einen Korb legen, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen, oder?
Natürlich, oder wie Beate Sander sagte, breit gestreut, nie bereut.
Red Flag.
Ja, das Gegenteil von breit gestreut, nie bereut, hast du gemacht mit deinem, wie du es eben nanntest, Rohstoffbumsbuden-Depot. Rohstoffe ist ja sowieso ein Thema, was dich scheinbar ein bisschen umtreibt. Du hast gerade eine Titelstory in der Vivo geschrieben mit ein paar Kollegen, was hinter der Goldrally steckt und wie es weitergeht. Magst du uns da einen kurzen Spoiler zu geben?
Gerne. Es war dann so, dass wir doch nicht drum rumgekommen sind, uns das mal anschauen zu müssen. Gold geht ja einfach seit Jahresbeginn wirklich steil. Da haben wir dann gesagt, gut, wir müssen da jetzt doch einmal auf die Gründe schauen. Es ist bei Gold ja immer so, dass man denkt, na gut, da wurde ja schon alles drüber geschrieben, ne? Aber die aktuelle Rallye, die stellt dann noch ziemlich viele Leute vor Rätsel. Was auch daran liegt, dass wahrscheinlich viele Leute niemanden kennen, der zuletzt Gold gekauft hat, weil im Westen wird das einfach gerade verkauft und nicht gekauft. Gewinnmitnahmen, kein großes Interesse. Und dann schaut man auf den Preis und denkt sich, was ist da los? Und was da los ist, ist offenbar wohl nicht nur, aber vor allem China. Die Zentralbank da, die kauft schon seit Jahren wahnsinnig viel Gold, ist die größte Käuferin am Markt. Jetzt sind zuletzt offenbar chinesische Spekulanten da mit aufgesprungen, haben den Preis dann weiter getrieben. Anders als im Westen fließt in Asien und vor allem in China auch sehr viel Geld von Privatanlegern in Gold gerade. Da kann man es ja schon fragen, wissen die Chinesen was, das wir nicht wissen. Nein, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien
vielleicht verbreiten. Vielleicht wollen Sie sich einfach auch nur vorbereiten. Vielleicht wollen Sie eben ein bisschen diversifizieren, nachdem Sie ansonsten ja lange Jahre Ihre Reserven in US Treasuries gepackt haben und vielleicht mal ein bisschen was anderes machen. Hast du denn dann jetzt Gold gekauft nach der Story in der einen oder anderen Form, physisch als Münze, als hinterlegtes Wertpapier mit Auslieferungsanspruch, also Euwax Gold 2 oder Xetra Gold? Oder als Goldbumsbude?
Ich habe heute ein Goldkettchen an. Das zählt auch, oder?
Das zählt auch als physisches, ja.
Ja, danke. Ich habe seit, 10, 15 Jahren habe ich einen kleinen Goldanteil im Depot, tatsächlich über Xetra Gold. Und bin da auch sehr zufrieden mit, wie das läuft. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen verkauft, gehöre auch zu denen, die da Gewinne mitgenommen haben. Als es während Corona so hoch ging, ärgere ich mich jetzt natürlich drüber.
War ja auch steuerfrei, ja?
Genau. Ja, ich habe dann leider das Geld, das frei wurde. Ich dachte so, ne, Rebalancing, man muss ja ein bisschen wieder so die Gewichtungen hier wieder herstellen im Portfolio und habe das dann leider in ein Emerging Markets ETF gesteckt. Das heißt, ich habe da gutem Geld Schlechtes hinterhergeworfen oder umgekehrt, wie sagt man?
Ich meine, glaube ich, sagt man umgekehrt. Falsch zitierte Weisheiten,
ja, ne?
Falsch zitierte Weisheiten, können wir nächstes Mal machen. Also ich dachte halt wirklich, du hast diesen Erlös genommen und ihn in dein Penny-Stock-Portfolio gesteckt. Also 4 Explorer-Butzen aus Kanada hast du gekauft. Wir werden die jetzt, anders als es sonst unsere Angewohnheit ist, nicht mit der Wertpapierkennnummer verlinken. Aber erzähl ein bisschen, wieso ausgerechnet diese 4, du kannst ja auch gerne mal ein bisschen durch die Namen führen, was hat dich da bewogen, für dieses Experiment mit den Penny Stocks ausgerechnet diese Titel auszuwählen?
Ein Grund dafür war, dass jetzt alle erfahrenen Zuhörer sagen, ja, das ist auch kalter Kaffee hier, die Leute kaufen irgendwie den Schrott doch schon seit Jahren. Das tun sie, aber es kommen eben immer wieder Anleger nach, die nicht wissen, dass das ganz großer Quatsch ist. Und gerade dieses Jahr wird wirklich beachtlich viel mit Penny Stocks gezockt, wenn man sich mal so einige Zahlen anschaut. Rohstoffaktien aus Kanada oder auch Australien sind da einfach so der Klassiker. Und deswegen dachte ich, probiere ich das mal aus. Ich kaufe mal 4 mit maximal unseriösem Auftritt und garantierter 1000% Chance und guck mal, wie schnell das wie lange das dauert oder wie schnell das geht, bis die auf Null fallen. Und ich würde sagen, da sind einige schon ganz gut dabei.
Ja, also beispielsweise eine Firma namens Arbor Metals, die sogar gar kein Penny Stock war, sondern damals, glaube ich, noch ein bisschen drüber. Jetzt 57% runter, ne?
Seit ich die gekauft habe, 57% runter. Ah. Also so ein Verlust von 13 Euro, das ist zu verkraften. Wir sind jetzt noch so 10 Euro wert. Die Kaufkosten-Spread und so, da breiten wir mal den Mantel des Schweigens drüber, dass wenn ich das mit einrechne, dann werde ich da überhaupt nie auf den grünen Zweig kommen. Die sind mir schon mal begegnet vor rund 2 Jahren. Da gab es einige Homepages, die Werbung für die gemacht haben, die aufgemacht war wie Analysen. Damals hatten sie angeblich ein großes Lithium-Projekt in Nevada. Die Seiten gibt's nicht mehr, davon ist keine Rede mehr. Jetzt haben sie laut ihrer Homepage ein großes Lithium-Projekt in Quebec und angeblich ganz viele andere Projekte rund um die Welt, von denen absolut nichts auf ihrer Homepage zu finden ist. Also mal gucken, ob das in Quebec jetzt klappt. Ich habe Zweifel, aber wer weiß.
Tja, dann hast du auch noch auf einen Megatrend gesetzt. Lithium brauchen wir ja für die Elektromobilität. Und da hast du dich entschieden für American Lithium. Klingt ja erstmal ganz toll, ne? Also dieser Megatrend und dann Amerika, immerhin stabile Umgebung, stabiles Land, investorenfreundlich, aber hat sich auch halbiert.
Ja, die sind jetzt genau halbiert, wie du gesagt hast. Jetzt noch so knapp 16 Euro wert, meine Position. Das Unternehmen gehört zu den laufenden Empfehlungen im Aktionär von Alfred Maidorn. Ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren. Für mich war das ein starker Kontraindikator. Als er bei 2,30 Euro den fairen Wert bei 6,30 Euro sah, ging es von da aus weiter runter. Momentaner Kurs 59 Cent. Ich glaube, da geht noch was. Aber man muss ja auch sagen, es ist immerhin ein existierendes Unternehmen, das offenbar auch real existierende Projekte hat, aus denen halt nicht immer was wird. Das ist so bei Explorer, ne? Das ist halt High Risk. Bei Arbor wäre ich mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ich will dir nichts unterstellen, aber ich sag mal, mehr als die 10 Euro, die ich da noch drin habe, würde ich auch nicht drauf wetten, dass das Projekt in Quebec funktioniert.
Ja, bei Lithium, da hat mir gestern ein Freund eine weitere Goldgräber-Glücksritter-Geschichte erzählt, nämlich Leo Lithium, auch ganz toll, eine australische Firma, die ein Lithium-Projekt in Mali ausbeuten will. Ich musste erst mal gucken, wo ist denn Mali? Ja, die Aktie natürlich auch in Deutschland gelistet, war 2023 von 20 auf 80 Cent gestiegen, ganz viele sind rein, aber dummerweise im Juli wurde sie dann vom Handel ausgesetzt, nachdem die Regierung von Mali mit irgendwelchen abenteuerlichen Argumenten dazwischen gefunkt hätte, dann konnte es im September wieder für ein paar Tage gehandelt werden. Jetzt ist wieder Schicht im Schacht. Man verkauft jetzt was vom Projekt, um Kapital für die, wie man sagt, Einigung mit der Regierung von Mali zu haben. Aber so wirklich voran geht's nicht. Kann also sein, dass da die Regierung kurzerhand dieses hoffnungsvolle Projekt gleich mal beerdigt hat. Mal gucken, wer da an der Seite irgendwo noch verdient hat. Wir wissen es ja nicht. Aber du hast auch verdient mit einer Aktie, nämlich Power Nickel. Da hast du, glaube ich, zumindest, wenn ich den Kursverlauf mir anschaue, sogar Gewinn gemacht, oder?
Ja, so ein bisschen, so ein paar Prozent. Allerdings waren bei Power Nickel auch die Kosten besonders schön. Also die Kosten betrugen 137% des Kurswerts bei Kauf. Wenn wir das abziehen, komme ich auch da auf keinen grünen Zweig.
Ja, also es muss klar sein, ja, Minen, die noch in dieser sogenannten Explorationsphase sind, die ja vielfach nicht mehr haben als ein Stück Land, was ihnen vielleicht nicht mal selber gehört, sondern wo sie nur irgendwelche Explorations- und Schürfrechte haben, das ist high risk, ja, und kein Investment, sondern eine Wette. Dummerweise spielt die andere Seite oftmals mit gezinkten Karten, ohne dass wir jetzt irgendwie den genannten Unternehmen das irgendwie nachsagen wollen. Aber es sind halt viele Projekte, die nach einem kurzen Hype anschließend in der Versenkung verschwinden. Dann bleibt der Börsenmantel da und irgendwann wird er wieder reaktiviert. Dann gibt es ein neues Projekt, wie du das gesagt hast, in einer anderen Region. Oder man macht auch ein ganz anderes Geschäft. Also es gibt ja Börsenmäntel, die inzwischen schon die dritte oder vierte Geschäftstätigkeit aufweisen. Ja, die haben irgendwann mal mit Rohstoffen angefangen, haben dann Biotechnologie gemacht, anschließend Recycling, dann Ernährung und jetzt machen sie wieder Rohstoffe, Uran und all das, wo halt ein bisschen Glück ausreichen kann, um quasi aus dem Nichts Werte zu erschaffen, zumindest in der Fantasie.
Ja, an der Nasdaq, wo sich übrigens die Zahl der Penny Stocks seit letztem Jahr mehr als vervierfacht hat, gibt es auch ein sehr schönes Beispiel. Eine Aktie, die zeitweise laut FT mehr gehandelt wurde als Tesla. Ein Unternehmen, das bis vor kurzem chinesischen Tee importiert hat und jetzt was mit Blockchain macht. Also ich würde sagen, klarer Kaufkandidat.
Ja, geile Sache. Und das Ganze heißt ja bei uns hier Red Flags. Deswegen kann man vielleicht abschließend nochmal so ein paar Punkte klar machen. Woran erkennt man so eine Aktienabzocke? Also Kanada oder Australien bei einem Penny Stock? Das ist immer schon mal ein bisschen verdächtig, weil insbesondere dort Grundkapital ja auch ganz klitzeklein gestückelt werden kann, sodass man Millionen und Abermillionen von Aktien hat und es sieht dann wirklich ganz günstig aus. Aggressive Aktienwerbung, hast du gesagt, wenn es eigene Seiten gibt, auf denen dann irgendwelche sogenannten Analysen, ja, ich würde da eher von Analysen sprechen, zum Download bereitgestellt werden. Dann so Hype-Branchen, irgendwas Bahnbrechendes. Null Umsatz ist auch ein gutes Kriterium, ja, wenn es überhaupt mal eine aktuelle Bilanz gibt. Kürzlich umfirmiert ist auch so ein Ding. Das muss nicht immer Abzocke sein, aber wenn so von diesen Red Flags 3, 4, 5 zusammentreffen, dann hat man eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, eine Bumsbude zu erwischen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Das ist die richtige Entscheidung.
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, kein Prospekt bei der BaFin, kein deutschsprachiger Prospekt. Das ist zwar auch dann kein Ausweis von Seriosität, weil die BaFin, die Finanzaufsicht, prüft das nicht. Aber wenn die sich noch nicht mal die Mühe machen, dieses Mindestkriterium zu erfüllen, dann kann da auch wirklich nicht viel hinterstecken.
Ja, und ganz viele Werte sind ja dann einfach irgendwie in Kanada an irgendwelchen Venture-Exchanges gelistet und das reicht dann, dass man die in Deutschland hier einführen kann und dann werden sie promoted und nein, nichts gegen Kanada oder Australien, das sind fantastische Anlageländer und wer dort insbesondere auch in etablierte Rohstoffwerte und in die Ökonomie dieser Länder investieren will, kann das ja dann auch wieder mit einem ETF machen. Es gibt ein MSCI Kanada als ETF und es gibt ein MSCI Australien als ETF und es gibt in beiden Ländern auch tolle Einzelwerte. In Kanada hatten wir ja hier beispielsweise auch schon die Alimentation Couche-Tard, Canadian National Railway, die Eisenbahngesellschaften oder auch eine Constellation Software. Und wenn ihr mal ein bisschen mehr über Kanada oder Australien wollt, dann schreibt uns, dann machen Horst und ich da mal ein Länderspiel.
Ja, auch Buffett hat ja jetzt gesagt, er möchte in Kanada investieren, hat aber noch nicht gesagt, also Stand jetzt wo. Vielleicht wird er ohne Charlie, der mir angeblich mal beigebracht hat, auch auf die Qualität und nicht nur auf den Preis zu achten. Vielleicht wird er jetzt doch noch zum Zocker auf seine alten Tage. Ja, wenn Buffett bei Arbor Metals einsteigt, du, dann werde ich doch noch reich.
Ich glaube, er kauft sich am Ende wieder irgendeine Pipeline-Gesellschaft und ich bin mir sicher, wir sehen bald die ersten finanzpornografischen Artikel, welche kanadische Aktie Warren Buffett jetzt kaufen muss.
Hidden Champions.
Ja, Julia, ganz zum Schluss, wir haben es schon angeteasert, du hast uns was zu essen mitgebracht, da werde ich immer hellhörig, nicht nur, weil ich gerne esse, sondern weil ich den einen oder anderen Nahrungsmittelwert auch seit langer Zeit im Portfolio habe. Mit den großen bin ich glücklicher als mit den kleineren, so wie Kellogg's, wo man eigentlich nur mit dem Spin-off ein bisschen Spaß hatte. Das ist ja richtig gut gekommen nach den ersten Flop-Wochen. Das heißt ja auch gar nicht mehr Kellogg's, heißt ja jetzt Kellanova und das Spin-off heißt WK Kellogg, ja. Kellanova ist ja auch so ein Running Gag. Aber du hast was anderes mitgebracht und zwar Conagra Brands. Erzähl uns mal, wieso ausgerechnet die und was machen die überhaupt?
eigentlich wären die so auf den ersten Blick auch was für dich. Ne? Du magst ja auch gerne so Marken und ja, so Marken, die man kennt, Sachen zum Anfassen. Und zumindest in den USA sind die im Lebensmittelbereich sehr bekannt, haben sehr bekannte Marken. Slim Jim, Bird Eye, das ist Tiefkühlkost, das ist quasi die amerikanische Iglo, also die mit dem Captain. Machen eben ja Fertigessen, Tiefkühlkost. Meine Lieblingsmarke ist Swiss Miss. Kakao mit Schweizer Anmutung und Bergpanorama, hergestellt auf lokalen Milchfarmen in Wisconsin. Sehr amerikanisch also, aber auch sehr schweizerisch, gefällt mir. Die sahen zuletzt nicht so gut aus, ziemlich volatiler Kursverlauf. Die Inflation haute so ein bisschen rein bei denen, die hatten höhere Ausgaben für ihre Rohwaren und für den Vertrieb. Das scheint jetzt so ein bisschen wieder im Rahmen zu sein. Die haben sich zuletzt erholt, von niedrigem Niveau aus, muss man sagen. Also ist jetzt anders als viele andere große Nahrungsmittelhersteller, jetzt vielleicht keine sonderlich risikoarme Aktie. Könnte aber weiter aufwärts gehen, weil auch wieder mit Blick auf die Wirtschaft, wir hatten es ja vorhin, ne, es läuft nicht so gut. Die amerikanischen Verbraucher haben weniger Geld in der Tasche. Tiefkühlkost und Fertigessen sind natürlich nicht wirklich billiger, als wenn man sich selber frisch was kocht. Man weiß es, aber hat halt oft den Anschein. Ne? Dann geht man halt anstatt irgendwie zu, wie heißt denn hier der Laden in den USA, der diese Organic-Sachen hat.
Also da gibt's Whole Foods.
Genau. Ich glaube,
mittlerweile eine Tochtergesellschaft von Amazon. Herrlich, dort einzukaufen. Aber man muss ausreichend Geld mitnehmen.
Ja, sie ist für viele Leute dann nicht so herrlich. Dann kaufen sie lieber so eine Packung Fischstäbchen. Ist dann vielleicht doch ein bisschen günstiger. Also ich würde sagen, das könnte vielleicht auch so eine Inflationsgeschichte sein. Ne? Wenn die Inflation hoch bleibt, wenn die Leute weiter einfach weniger Geld im Portemonnaie haben, weniger Kaufkraft haben, greifen sie vielleicht dann doch öfter mal zu den Fischstäbchen und nicht zu den Macadamias für $15. Wie siehst du das?
Ja, die Marge bei Conagra stabilisiert sich. Sie haben in den letzten 12 Monaten $2,50 je Aktie verdient. Das ist mehr als irgendwann sonst in den letzten 15 Jahren. Beim Free Cashflow neuer Rekord von knapp $3 je Aktie, aber irgendwie traut die Börse dem Unternehmen noch nicht so. Ja, der Kurs ist auf dem Niveau, was wir Mitte der 1990er schon gesehen hatten. Immerhin, wenn man diesen Gewinn von 2,50 je Aktie nachhaltig hinkriegt, wäre die Aktie nur mit dem 12-fachen bewertet. Das ist relativ günstig. Dazu gibt es dann 35 Cent Dividende im Quartal, wären also beim aktuellen Kurs so um 30 dann auch so 4% Rendite, etwas mehr. Allerdings ein Thema, was mir da wie auch bei anderen Nahrungsmittelwerten so ein bisschen im Magen liegt, sind die Schulden. 7,5 Milliarden $ Long-Term Debt sind halt ein Brett bei einem EBITDA von zuletzt 1,8 Milliarden. Und da muss man, glaube ich, die Hoffnung mitbringen, dass die Zinsen nicht in die Richtung laufen, die Jamie Dimon mal als ein Szenario vorgestellt hat, nämlich 8%.
Das wäre nicht so günstig, das stimmt wohl. Ja, ein bisschen Hoffnung ist natürlich dabei, ne? Aber wenn man das jetzt so ein bisschen in diesem Trend sieht, zu günstigem Essen, zu günstigem Einkaufen, Walmart zum Beispiel, die profitieren ja auch davon, dass Leute billiger einkaufen. Da ging es zuletzt ganz schön hoch. Wobei
genau,
die auch bessere
das ist
Zahlen
ja
hatten, glaube ich, ne?
Ja, aber das ist ja so der Klassiker, wenn man in die Breite gehen will, was Supermärkte, Marktmacht angeht. Ein großartiges Unternehmen. Und das mit den Schulden ist natürlich auch jetzt kein Thema, was Conagra exklusiv hat. Du hast eben mal Iglu erwähnt. Iglu gehört ja zu Nomad Foods. Und ja, Captain Iglu hat 2,25 Milliarden langfristige Schulden und macht ein EBITDA von 530 Millionen $, zahlt obendrein keine Dividende, ist ähnlich bewertet wie Conagra, aber die fahren also einen noch heißeren Reifen. Ich persönlich bleib ja da dann bei Frosta, ja, Reinheitsgebot, keine Schulden, sehr nachhaltig von der Familie geführt, manche sagen auch ein bisschen schnarchig und ohne allzu viel Rücksicht auf das, was der Kapitalmarkt gerne hören möchte. Darüber hinaus eine Aktie, die zwar hochinteressant, aber sehr, sehr markteng ist. Da muss man immer 3 Risikohinweise nochmal machen, weil die Stücke irgendwie so wahnsinnig fest platziert sind. Und generell dürfen wir nicht vergessen, Essen war in den letzten Jahren nicht unbedingt das Thema an der Börse. Ne?
Ja, eigentlich erstaunlich, dass Essen nicht so lief, weil gegessen wird immer, ist auch so eine Weisheit, ne? Aber da sieht man es wieder, ist nicht immer was dran an Weisheit. Man sollte nicht danach investieren, das kann auch schief gehen. Bei Gelegenheit würde ich mir übrigens gerne mal von dir erklären lassen, warum du Frost da so wahnsinnig gut findest. Ich esse das Essen auch gerne, aber warum die Aktie, die ja eben, wie du auch sagst, so klein ist, so markteng. Ich glaube, die wird auch nur in Hamburg im Freiverkehr gehandelt, oder?
Es ist ein Freiverkehrsunternehmen,
warum,
ja.
Warum die eigentlich so wahnsinnig beliebt sind bei vielen Leuten, das wüsste ich gerne mal. Das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden.
Das machen wir in Anbetracht der Zeit bei deinem nächsten Gastspiel. Da haben wir schon den ersten Kandidaten, über den wir reden. Also Froster, ich hoffe, es dauert nicht wieder so lange, bis du mal wieder bei Leben mit Aktien vorbeischaust. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch. Und nächste Woche geht's dann wieder weiter gemeinsam mit Horst von Butler. Bis dahin, schöne Woche, machen Sie es gut. Und tschüss.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.